Hey und willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge Gemütlich Nachsitzen. An diesem fantastischen, jetzt war ich kurz,
Montag.
Jetzt
bin ich,
klar, Montag, 6 Uhr morgens. Aber ich bin plötzlich, kennst du das, wenn du manchmal sowas sagst und du merkst, oh, das klingt jetzt wie etwas, wie eine Moderation von jemand anderem. Und ich war plötzlich bei Hate der Steine, der, glaube ich, genauso anfängt. In diesem wunderschönen, sonnigen Tag im Herzen Frankfurt, im Herzen Europas, weißt du. Deswegen kurz die Synapsen durchgeknallt. Ihr wisst, mit dem Alter kommt das. Felix, ich begrüße dich. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
In meiner Show.
Wir müssen euch gerade vorstellen, wir treffen uns immer hier in einem Programm, wo wir uns gegenseitig sehen. Mhm. Und ich sehe, also ich komme hier rein in den Raum, in den digitalen, in den virtuellen Raum, in den, ins Metaverse komme ich hier rein und sehe Pörgi mit einer Schlafmaske auf der Stirn. Was ist los?
Ja, ich versuche momentan natürlich, mich so ein bisschen umzubranden, neuen Look, weißt du, so ein bisschen mehr so dieses Rocker-Life, in das ich ja gehe, weg vom seriösen Lehrer. Nee, ich bin einfach eigentlich extrem verwahrlost gerade. Ich kann es nicht beschönigen. Ich bin seit einer Woche, seit unserer letzten Aufnahme, in freiwilliger Selbstisolation und ballere das Projekt durch, dessen Namen hier nicht mehr erwähnt werden darf. Und deswegen besteht mein Inhalt eigentlich wirklich nur noch, ich habe die Wohnung auch seit einer Woche nicht verlassen. Nur
ernsthaft? Noch aus, jetzt ja. Ganz ehrlich, du bist eine Woche nicht einmal aus der, nicht mal Müll runtergebracht?
Ich bin gestern einmal kurz zum Rewe, um mir neuen, ich habe ein neues Müsli übrigens, das muss ich gleich erzählen. Das wird die Leute mich interessieren, was für ein Müsli ich esse. Ich sag's jetzt ganz schnell. Leute, perfektes neues Burgi-Spezial. Schön die halbe Schüssel voll mit Haferflocken, dann frische Blaubeeren drüber, dann eine Banane, eine ganze Banane, einfach so reingeschält und dann kommen Goji-Bären. Oh, ein Träumchen. Weißt du, wo ich die Goji-Bären gefunden habe?
Nee.
Bei Koro, aber da rede ich nicht drüber. Nur in unseren Werbepausen.
Junge, ja, richtig Luxus bei dir hier auf einmal. Ja. Ich dachte, jetzt kommt so ein, ja, ich pack hier Haferflocken rein und dann tue ich Milch rüber. Und das
nee,
war's.
Nee, das ist schon wirklich geil. Und deswegen war ich einmal kurz gestern bei Rewe. Aber ansonsten nur schlafen und an dem Projekt arbeiten. Und das macht mich ein bisschen kaputt gerade.
Das ist doch genau dein Leben.
Eigentlich
da
schon.
Da lebst du eigentlich drin. Also das kann man nicht immer machen, aber eigentlich sind solche Phasen sind auch manchmal, wenn man dann auch produktiv ist und durchpowern kann dafür, ist es auch nicht schlecht.
Ich genieße es auch gerade. Es macht Spaß. Ich mag das so gerade so zwischen 2 Uhr morgens und 7 Uhr morgens. Ich liebe diese Zeit einfach. Es ist
und
einfach
was großartig. Machst du dann bis 11 Uhr morgens? Weil du hast mir geschrieben, ja sorry, du, ich war bis 11 Uhr wach.
Ja, nee, ich habe bis 10 gearbeitet.
Und dann hast du noch Freizeit sozusagen.
Ich habe noch Freizeit
gemacht. Dein Abend praktisch dann.
Genau, ich habe meinen Abend noch genossen, mich schön ins Bett gelegt, Laptop an, natürlich Schlafhygiene top. Und habe mir schön noch 2 Folgen, gucke ich momentan sehr, sehr gerne, WDR Computer Club. Ist so eine alte Computer Club-Sendung aus den 90er Jahren. Guck mir so alte Folgen an von 95, 96, wo sie über das Internet sprechen. Und dass ich bald die ISDN-Leitung mit 28 Kilobyte durchsitzen wird. Also das ist irgendwie großartig.
ISDN-Leitungen waren meine, das weiß ich mit ISDN noch gearbeitet habe oder was ich gearbeitet habe. ISDN war mein Internet, bevor ich dann überhaupt umgezogen bin und ein halbes Jahr später habe ich mit YouTube angefangen. Also ISDN hätte fast mein Leben komplett verändert.
Hey, du hast 2012 noch ISDN gehabt?
Ja, 2011.
Hä? Guck, was ist denn da los?
Ja.
Ich meine, okay, oh Gott, ist ja fast schon Fall fürs Jugendamt.
Ich bin im Dorf aufgewachsen, das weißt du doch.
Ja, aber selbst da ist doch eigentlich DSL angekommen,
die
oder?
Die haben heutzutage, ich habe, letztens war ja die Abi-Party von meiner jüngsten Schwester und da war jemand, der auch dann im selben Dorf gerade noch lebt, wo ich auch aufgewachsen bin teilweise, wo wir eben ISDN hatten und den habe ich natürlich sofort gefragt. Und, habt ihr immer noch kein Internet? Doch, jetzt haben sie Glasfaser, aber es hat wohl sehr lange gedauert, bis sie Glasfaser bekommen haben, weil ich weiß noch, dass es bei uns damals, das muss so 2009, 10 rum gewesen sein, so ein Riesending war, dass Unterschriften-Sammelaktion im Dorf war, dass wir schnelles Internet bekommen. Viele Leute mussten unterschreiben, ja, wenn wir schnelles Internet bekommen, also ein Kabel überhaupt mal verlegt wird, dass dann die Leute das auch buchen würden. Mhm. Und es wurden irgendwie nicht genügend Unterschriften gesammelt, weil die meisten im Dorf sagten, ah, Internet, das brauchen wir nicht, das ist doch.
Ja, klar. Bis die ganzen Rentner dann festgestellt haben, dass man auch wirklich reihenweise Gigabyte an Porno streamen kann. Dann wurde plötzlich ganz schnell hier die Liste unterschrieben. Sag mal, ich muss aber ganz ehrlich sagen, du siehst aber auch fresh aus. Du hast inzwischen seit 2 Wochen trägst immer diese offenen Hemden, seit du auf der Party von Marcel Remus warst, was ich irgendwie auf Instagram gesehen habe. Und dann hast du vor all dem, das hat mich sehr beeindruckt, gestern eine Insta-Story gedroppt, wo du mit deiner Familie warst. wandern warst, oberkörperfrei, und du hast so cool Kaugummi gekaut. Und da habe ich ganz ehrlich gesagt, also wirklich, hab ich wirklich so richtig, richtig geile Jeremy Fragrance Vibes gehabt. Ich habe die ganze Zeit gefehlt, dass du sagst, Red Ferrari, Villa on Mallorca, weißt du, und dann wie Power, Power! Und irgendwie so noch einen Backflip machst oder so den Berg runter auf die Ziege.
Ich schwöre, ich habe kein Kaugummi gegessen.
Doch, natürlich, du hast auf jeden Fall so abgeschmatzt.
Ich habe geschnauft, weil es so anstrengend war. Deswegen habe ich auch nichts mehr an. Wir sind ja in der mallorquinischen Sonne, sind wir auf den Berg hochgewandert. Übrigens auf dem Berg, den man hier vom Pool aus sieht.
Der also habe ich gesehen,
der
ja.
Der recht weit weg ist, aber den man noch sieht von hier. Also so eine, über eine halbe Stunde Autofahrt dahin. Und dann sind wir da ganz auf den Berg hoch. Und das war schon echt, echt nice. Das hatte meine Mutter, hatte das Shani und mir geschenkt, dass wir es zusammen machen. Also mit so einem richtigen Bergführer.
Ah, okay.
Und der hat auch dann, also der ist in so einen geilen Pfad gegangen, der nicht ausgeschildert war und so. Das war richtig cool. Und wir konnten schön entspannt wandern. Der hat einen fetten Rucksack mit Essen und Getränken und so. Und haben oben so ein Picknick gemacht und so. Also das war wirklich, das war also...
Er hat das getragen,
also, weißt du, wie Glamping bei Camping, aber so bei Wandern haben wir sozusagen das Glampern gemacht. Ja?
Wie heißen denn nochmal diese... Tibeter, die
Sherpas. Die Sherpas, die genau, sozusagen die Leute, genau, den Mount Everest hochschieben.
Wäre das ein Ding für uns beide mal eine Podcast-Folge Mount Everest?
Auf gar keinen Fall. Also mein ehemaliger Kameramann Micha,
Grüße,
ist auf dem Kilimandscharo gewesen und hat sehr viele Eindrücke davon geteilt. Und da dachte ich mir auch schon, das irgendwie, also sieht zum einen eigentlich geil aus, das mal gemacht zu haben auch, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie so ein bisschen sinnlos, finde ich. Für mich immer, ich persönlich, nichts gegen Leute, die das gerne machen, ist bestimmt auch ein cooles Hobby, aber das ist für mich einfach, glaube ich, nichts, irgendwie regelmäßig auf Berge zu wandern. Hier war es cool, vor allem, weil ich jetzt jedes Mal, weißt du, ich gucke gerade aus meinem Arbeitszimmerfenster, gucke ich auf diesen Berg genau drauf, auf den ich hochgewandert bin, und das ist so cool zu wissen, dass ich da war und das da gesehen zu haben und vor allem das mit meiner Familie geteilt zu haben, das war echt cool. Also mein Bruder war auch dabei, meine Mutter anscheinend eben. Das verstehe ich, aber ich verstehe nicht, sich in eine Todeszone wie auf dem Mount Everest zu bewegen und das auch wirklich hinaufgeschoben dann mehr oder weniger von Sherpas und sozusagen wirklich einfach nur noch irgendwie da hochzukommen, um da 5 Minuten zu sein und dann musst du auch wieder runter.
Doch, ich glaube, wenn Sport dein Leben ist und man allgemein irgendwie, das so das ultimative Achievement, die ultimative Bezwingung irgendwie der Natur und dann diesen Mount Everest irgendwie zu besteigen. Also ist ja sowieso ein absoluter Luxus, glaube ich, kostet irgendwie 50.000 Euro oder so. Deswegen vermute ich eher für dasselbe Klientel, das auch sagt, ja mein Gott, komm, in der kleinen Blechbüchse runter zur Titanic, why not?
Genau, das ist genau das Gleiche. Ja. Das ist genau das Gleiche, in diese Todeszonen reinzugehen, wenn du alles auf der Welt irgendwie schon gemacht hast oder zumindest machen kannst, deswegen gerade für reiche Leute, die sozusagen alles machen können, und dann ist es auch wahrscheinlich nur noch so, was kann man auch machen, was dann vielleicht auch die Nachbarn noch nicht gemacht haben oder die Freunde noch nicht gemacht haben, ne? Ist glaube ich wirklich so ein Ding, ne? Und deswegen dann runtertauchen zur Titanic ist ein super, super Thema für die nächste Grillparty, die man da veranstaltet, und da ähnlich, wenn du auf Mount Everest gehst, oder viele Leute machen auch dann dieses die höchsten Berge auf jedem Kontinent machen, ne? Und dann gehst du wirklich nicht nur auf Mount Everest, sondern eben auch Kilimandscharo und gehst selbst in die Antarktis irgendwie auf den höchsten Berg da einmal hochwandern, und dann hast du alle abgehakt. Aber ich weiß nicht, also ist immer so eine Sache, man versteht ja immer nur die Sachen, die man verstanden hat. Was wollte ich sagen? Es ist immer so, wenn man Sachen selber nicht nachvollzieht, selber nicht irgendwie sich viel damit beschäftigt hat und selbst nicht gemacht hat, versteht man es manchmal komplett einfach gar nicht und kann sich gar nicht vorstellen, wie man etwas gut finden kann. Und wenn man irgendwie dann doch reinrutscht in das Thema, kann man es auf einmal dann vielleicht nachvollziehen. Und an dem Punkt bin ich beim Wandern einfach nicht.
Aber noch dieses, nicht, wer weiß.
Noch nicht.
Wer weiß. Aber nee, du hast gerade schon gesagt, nicht. Stichwort Antarktis. Was glaubst du denn, sind da UFOs? Ist da Neuschwabenland?
Neuschwabenland ist überall. Ja, selbst hier, wo waren wir? Irgendwo waren wir gestern an Klippen und dann war da wieder ein Baden-Württemberg-Sticker drauf hier. Schön hier, aber waren sie mal in Baden-Württemberg.
Nee, aber Neuschwabenland ist es nicht. Nee, Neuschwanstein. Oder?
Neuschwanstein war bei der Longboard-Tour.
Nee, doch hier Neuschwabenland, Region in der Antarktis. Hier kleine Verschwörungstheorie, dass die Nazis sich nach dem Zweiten Weltkrieg dort versteckt haben, um eine UFO-Basis zu eröffnen. Und da das doch momentan allgemein so in aller Munde ist, dass es gerade diesen einen Typen gab, der vor Gericht oder vor dem, wie heißt das nochmal, nicht Gericht, sondern wenn du so eine Anhörung hast, ist Gericht, oder?
Das ist ein normalen Gericht.
Ist ein Gericht, ja. Ja, du weißt ja, habe mir eine absolut lupenreine weiße Weste, deswegen habe ich ein Gericht noch nie von innen gesehen. Außer bei GTA Roleplay, da war ich ja Anwalt. auf jeden Fall hat der doch gesagt, dass er irgendwie bezeugen kann unter Eid, dass die US-Regierung UFOs besitzt und so. Und es gab vorher wohl einen Artikel, wo er ein bisschen ausführlicher war und auch sagte, dass es irgendwie UFO-Teile gab, die er gesehen hat, die analysiert werden seit mehreren Jahren, hat er aber dann bei der Anhörung zum Beispiel gar nicht mehr erwähnt. Was glaubst du? Glaubst du, die US-Regierung hat in Area 51 oder in der Antarktis das ein oder andere UFO-Teil und knabbert da ein bisschen am Alien rum?
Ich finde es immer, nee, also selbst wenn es irgendwas geben würde, dann wäre es nichts, was jetzt irgendwie durch dieses komische Ding da rausgekommen wäre, weil irgendjemand unter Eid aussagt irgendwas. Also du kannst aussagen unter Eid, was du willst. Im Zweifel kriegst du höchstens irgendeine Strafe, wenn das Gegenteil bewiesen werden kann. Aber nur weil irgendein Verrückter irgendwas erzählt unter Eid, das heißt ja erstmal gar nichts. Also ich verstehe immer nicht den Hype darum, dass dann auf einmal 1000 TikToks aufsagen, oh mein Gott, diesmal ist es wirklich so, es sind wirklich Aliens irgendwo und es gibt wirklich UFO-Teile und diese Verschwörung ist echt. Und zwei Wochen später hat sie wieder jeder vergessen eigentlich.
Ja.
Und beim nächsten Mal werden es wieder alle glauben, wieder irgendein großer Hype dann irgendwie aufkommt.
Und du sagst mir, ich bin Pessimist, ja? Weißt du, ich meine, gut, ich glaube, das ist auch keine
Sache. Ich bin Realist.
Ja, du bist Realist, ja. Ja. Aber stimmt schon. Ich meine, ich glaube, die US-Regierung oder jede Regierung ist natürlich, auch wenn uns Leute das unterstellen würden, ey, krass, ich glaube, Felix und Tim, ey, die sind in Wahrheit die Strippenzieher von YouTube Deutschland, weißt du? Dann nimmt man das natürlich auch erstmal an. Man akzeptiert das ja, dieses Gerücht, weißt du? Weil man sich denkt, ja, ist ja geil, wenn die Leute von mir so eine, oder jetzt in Richtung US-Regierung denken, dass wir in der Lage wären, seit so vielen Jahren die UFOs zu verhindern. Ich glaube, dass sie selber keine Ahnung vom Tuten und Blasen haben und ab und an schießen die da schön eine Rakete in den Himmel irgendwie, der dann so einen Wetterballon irgendwie zerplatzen lässt und schon ist wieder die neue UFO-Sichtung auf Telegram schön am, bei 4chan wird da auseinandergenommen. Ja.
Ich finde, allgemein ist ja auch immer bei solchen Sachen, ja, aber du kannst das Gegenteil nicht beweisen und schon ist dann irgendwie, weißt du, sind wir hier im postfaktischen Zeitalter wieder, weil einfach nur noch irgendwas, was man glauben möchte, geglaubt wird.
Ja, aber du sagst doch immer, wir sind doch hier bei den gefühlten Fakten. Vorsicht, Grüße. deswegen, wie ist denn das bei dir grundsätzlich mit dem Thema Aliens? Um mal was Seichtes zu öffnen heute. Also, wie stehst du dir denn gegenüber? Ich mochte das immer als großer Fan von Harald Lesch natürlich. Mag ich immer so ein bisschen diese Herangehensweise, dass es vermutlich außerirdisches Leben gab, aber wir einfach auf der Zeitebene verschoben sind, weißt du? Ich meine, wir sind ja auf dem, habe ich ja schon mal damals versucht zu erklären, kläglich hier, auf dem Kalender des Universums sind wir ja wirklich einen ganz, ganz kleinen Teil nur. Und dass es halt irgendwo mal was gab, aber wir halt jetzt momentan alleine sind, weißt du?
Oder es fällt auch gerade welche gibt. Es ist doch einfach eh alles so riesig, das Universum, dass wir es doch gar nicht überblicken könnten. Also die Entfernungen sind ja so unvorstellbar groß, selbst zum nächsten irgendwie ähnlichen Sonnensystem zu uns. Ich weiß nicht, und dann sind wir Menschen, wir können irgendwie nur diese drei Dimensionen so wahrnehmen. Vielleicht gibt es dann noch mehr Dimensionen, die in denen dann an Aliens irgendwie sich bewegen würden, die wir gar nicht mitbekommen. Ja, also ich bin da so ein bisschen, weißt du, wie bei theologischen Themen so eine agnostische Herangehensweise. Es kann alles sein und nichts muss, aber ich glaube erstmal nichts.
Aber aber trotzdem kann man sich ja auch, wenn man agnostisch rangeht, so ein bisschen zumindest damit beschäftigen. Ich merke bei dir einfach komplett gar keine Begeisterung. Das enttäuscht mich so ein bisschen, weil ich natürlich für unser nächsten Zusammentreffen meine fünf liebsten Alien-Filme zusammengesucht habe. Weil
das
ich
heißt
mich
ja
immer
nicht,
schön
dass ich mich nicht für Alien-Filme begeistern könnte.
Aber du bist ja halt bewusst, also du glaubst halt nicht daran, dass es dann irgendwann quasi, dass wir bei der nächsten Live-Show plötzlich schwanger und plötzlich bricht die Decke auf und so ein kleines UFO und dann kommt so E.T. daraus, stolziert. Daran glaubst du jetzt nicht. Das hältst du für unwahrscheinlich, ja?
Das halt, ich würde es schon glauben, wenn es passiert, aber ich halte es schon für unwahrscheinlich.
Okay.
Weil warum sollte es genau dann gerade bei uns passieren und warum sollte man das überhaupt mitbekommen? Ist es nicht wahrscheinlicher, dass wenn irgendwie Aliens kommen, dass die erstmal mit einem Knopfdruck irgendwie uns das ganze Leben erstmal auslöschen oder so, wenn sie ankommen und nicht aus Versehen dann, die schaffen diese tausenden Lichtjahre an Entfernung, schaffen sie und dann brechen sie durchs Kinodach aus Versehen dann durch und landen so ganz mitten auf der Bühne zwischen uns und so, oh, wo sind wir hier denn gelandet?
Weißt du, was mir gerade gefällt? Mir gefällt die Thematik und unser Look, weil wir beide eigentlich aussehen wie so zwei typische amerikanische Trailerpark Verschwörungstheoretiker, geradezu auch mit deinem Hemd und deiner Truckermütze und vor den Greenscreen, man könnte einen schönen Clip machen, wie du so im Truck sitzt und dein CV gerade sprichst. So, deswegen habe ich nochmal die nächste Frage. 9/11 Inside Job, was meinst du? Komm, wir haken das mal schnell ab.
100% nein.
100%, okay. Epstein, hat er sich hier selbst erhangen oder wurde nachgeholfen?
Oh, schwierig. Eigentlicher ist es, glaube ich nicht, dass es muss externe Hilfe gegeben haben.
Aha.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob externe Hilfe im Sinne von ihm wurden Sachen gebracht, mit denen er sich dann selbst umgebracht hat, weil er wollte sich selbst umbringen, anstatt das Rest seines Lebens irgendwie da im Hochsicherheitstrakt zu leben. Oder es waren sozusagen Leute, die verhindern wollten, dass er irgendwas erzählt, die ihn dann umgebracht haben.
Ja, aber wobei, ich bin auch eher bei dir, dass ich mir gedacht hätte, okay, er hat vielleicht was bekommen oder es wurde weggeschaut, dass er das machen kann. Aber wenn du gerade sagst, dass er nicht bis zum Lebensende im Sicherheitstrakt, ich meine, der hätte bestimmt auch vielleicht einen Deal geben können. Ey, pass auf, ich sag dir, dass Tom Cruise dreimal die Woche bei mir auf der Insel war und dafür kriege ich ein bisschen Minderung, weißt du, bei der Haftstrafe und sowas. Und vielleicht, also es gäbe schon Potenzial, glaube ich, dass Leute verhindern wollten, dass er spricht und da einen Deal irgendwie rausholt.
Aber mit Ghislaine, oder wie auch immer sie heißt, Ghislaine Maxwell, mit seiner im wahrsten Sinne des Wortes Partnerin in Crime, die lebt ja noch. Und ist im Gefängnis. Also wieso wurde die nicht dann auch umgebracht? Die dürfte ja eigentlich fast genauso viel wissen wie er.
Ey, du musst mich nicht überzeugen. Mir ist das alles echt also wahnsinnig wurscht.
Das ist bei mir auch das meiste. Deswegen denke ich mir, wenn irgendjemand, weißt du, Shani kommt dann auch zu mir und sagt mir, oh, hast du das mitbekommen hier mit den UFOs in und so? Und die haben jetzt da irgendwie ausgesagt unter Eid und so, dass er irgendwas gefunden hat. Es juckt mich einfach nicht, weil ich das so keinen Sinn macht alles. Und wenn es sozusagen irgendwie es echt wäre, dann würde es anders aussehen. Weißt du, wie ich meine einfach? Das wird
ich glaube, dann,
wenn
es
wirklich UFOs gefunden worden wären, ja, oder UFO-Teile oder irgendetwas wirklich Geheimes von Geheimdienstinformationen in den USA irgendwie geleakt worden wäre und es wirklich irgendwo ein UFO gibt und irgendwelche ansatzweise Beweise oder so, dann wäre ich Feuer und Flamme und würde alles dazu recherchieren und alles raussuchen an Informationen, was es gibt. Aber ich finde es doch immer so offensichtlich auf den ersten Blick, dass da nicht wirklich was hintersteckt und dann habe ich gar kein Interesse daran. Dann finde ich es immer langweilig.
Aber du kannst es nicht beweisen. Oder weißt du was? Warst du da? Warst du in Area 51? Warst du im zweiten Untergeschoss? Im Keller da neben dem Haushalts...
In GTA San Andreas, Kammer? Ja, und ich habe einen Jetpack bekommen.
Okay, Corona, war das alles echt? Damit würde ich es auch langsam abschließen jetzt. Nicht große Fragerunde. Wobei ich ja glaube, weil du es gerade sagst, so diese Begeisterung, vielleicht ist es ja wirklich so ein bisschen, dass die Leute besonders für anfällig sind, die vielleicht so ein bisschen, ist jetzt eine steile These von mir, die vermutlich keiner näheren Betrachtung standhält, aber ich mutmaße jetzt mal, dass die Leute, die so ein bisschen durchs Leben treiben, eher anfällig sind für so welche vermeintlich riesigen Schlagzeilen wie die große Verschwörung XY als Leute, die eigentlich so ein bisschen on track sind und sagen, ich weiß genau, was ich vom Leben will und ich brauche jetzt nicht irgendwie etwas, was mich hier in meinen Grundsätzen erschüttert. Es sei denn, das UFO landet bei mir im Pool.
Weil dann ist es wirklich stressig und nervig. Ich will ja meine Ruhe haben.
Was meinst du, wie viel Dreck das macht? Vermutlich auch dreckige Partikel, die aus dem Universum kommen, die du so gar nicht wegkriegst. Wo vielleicht so ein, keine Ahnung, so ein Silent Bang oder sowas gar keine Wirkung zeigt.
Hey, unglaublich.
Ja.
Also ich habe da, ich denke, das ist das Gleiche wie mit irgendwo in der Steinzeit. Irgendwo schlägt ein Blitz ein und du denkst, was passiert? Die Welt geht unter. Dann ist natürlich die leichteste Erklärung, Gott hatte kurz ein bisschen Stress. Deswegen hat er da mal kurz einen Blitz hingeschickt. Ne? Oder wie bei den Griechen, weißt du, irgendwie irgendjemand kämpft gegeneinander. Ich nehme extra irgendwelche antiken Religionen gerade hier, um nicht irgendjemand auf den Schlips zu treten, ja? Ich rede über die griechische Mythologie und die griechischen Götter und die wurden sowieso auch von den Griechen nicht ganz ernst genommen. Das ist schon in Ordnung. Okay, aber deren, da war, weißt du, schlägt ein Blitz ein und dann haben sie gesagt, der und der Gott hat irgendwie gerade Streit mit dem und dem und dann ist das und das passiert. So, und dann ist halt einfach eine schöne Erklärung, daran kann man glauben und das und man kann es vor allem ja auch nicht irgendwie besser erklären.
Aber du leugnest jetzt gerade nicht, dass Moses den brennenden Busch gesehen hat.
Dazu äußere ich mich nicht weiter, kein Kommentar, ja. Ich hoffe, dass nicht irgendwie Leute brennenden Mistgabeln hier vor meiner Tür auf einmal stehen. Deswegen äußere ich mich dazu nicht weiter. Aber ich glaube, das ist genau dasselbe Thema wie mit Verschwörungstheorien. Es ist einfach wenn man für etwas keine Erklärung hat und eine leichte Erklärung sucht, zack, dann ist sie halt damit genau da.
Enttäuschend.
Für mich, das ist dasselbe, wie wir letzte Woche über Barbie gesprochen haben. Ich brauche ein bisschen tiefgreifendere Sachen, damit es für mich interessant ist. Wenn es zu seicht ist, dann ist es für mich einfach langweilig. Dann interessiert es mich das einfach nicht.
Okay. Was wäre denn tiefgreifend jetzt?
Jetzt tiefgreifend?
Ja.
Ja, wenn irgendwas also
ein tiefgreifendes Ereignis. Ach so, okay. Ich dachte,
wenn irgendwas dran ist und man dann tief da reingehen kann und immer was Neues rauskommt und so weiter. Hm. Echte Ereignisse halt vielleicht auch einfach. Und nicht irgendwelche verschwörungstheoretischen Sachen.
Ja, das Leben ist aber einfach wahnsinnig langweilig, das echte Leben. Das ist
ja, das stimmt auch. Das ist auch ein Grund, glaube ich, für Verschwörungstheorien, weil es ja viel spannender ist mit solchen Erklärungen, als meistens ja einfach nur die einfache Erklärung, warum Menschen irgendwas gemacht haben, dass sie es nicht besser wussten.
Ja.
Und es nicht, dass irgendeine große Verschwörung dahinter ist.
Ja, es schockt ja auch niemanden mehr. Also wenn irgendwo Regierungen gestürzt werden oder, keine Ahnung, eigene Länder sich selbst attackieren oder sowas, das sind, selbst wenn es so wäre, ist jetzt von mir kein, ne, also ich habe keine Ahnung.
Ich weiß gar nicht, was du gerade anspielst, aber du scheinst in gefährliche Fahrwasser zu
gehen. Nein. Ich hab Bush versucht damals zu erreichen, er ist nicht rangegangen, so, deswegen war das Thema für mich beendet. Aber selbst wenn, also ich glaube nicht daran, dass 9/11 Inside-Job war, möchte ich mal kurz sagen, ich bin sowieso jetzt kein Anhänger besonders populärer Verschwörungstheorien. Wobei das mit dem Mond ist schon eigenartig mit dem Greenscreen-Aufnahmen. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass man sagt, ja gut, wäre jetzt komplett undenkbar. Also ich finde es zum Beispiel schon nachvollziehbar, dass man sagt, der Amerika kam vielleicht der Anschlag entgegen, um dann eben im Nahen Osten irgendwie ein bisschen ihre Demokratie zu verteilen. Sowas schon eher. Ich finde jetzt auch den Gedanken nicht so schlimm, dass man da oder so weit hergeholt, dass man sagt, okay, vielleicht gab es da auch tatsächlich dann ein paar Indizien, auf die man wieder ein bisschen weggeschaut hat oder sowas, weißt du? Also das alles würde mich auch nicht mehr schocken. Es holt mich nicht hinter der Küche, hinterm Ofen hervor, weil ich mir denke, ja, okay, gut, aber ich muss morgen trotzdem wieder damit kämpfen, dass die Butter 2 Euro mehr kostet. Das sind doch eher die präsenteren Probleme, weißt du?
Aha. Aber ich finde, also ich finde es immer auch diese Sachen, die alles, was dann so ein Inside-Job eben dann heraufbeschwört, ist ja immer ganz schnell auch eine Weltverschwörung. Also auch wenn du irgendwie bei 9/11 sagst, weißt du, wie viele Menschen da halt irgendwie erstmal in Kauf, der Tod von wie vielen Menschen da in Kauf genommen werden würde, wie viele Menschen da das wissen müssen und nichts kommt dabei raus irgendwie auch 20 Jahre später, ist das alleine macht schon immer so unrealistisch, wenn man sagt, was für eine Weltverschwörung dahinter ist und so. Da sind bestimmt irgendwelche Sachen dann, die Ereignisse wurden bestimmt dann von manchen politischen Parteien ausgenutzt, um ihre Ziele zu verfolgen. Aber das heißt dann nicht, dass die dafür geplant worden sind.
Ja, wie gesagt, also das glaube ich
nicht. Aber es lässt sich nicht los bis heute.
Nee, was heißt, es lässt mich los? Also es ist ja schon einschlagendes, also es hat ja schon nachhaltig die Welt verändert. Und ich glaube, jeder, der das damals bekommen hat, weiß noch genau, wie das irgendwie damals so war. Und seitdem habe ich natürlich auch wahnsinnig viel verschlungen. Und auch damals ging auch viel eben so rum mit diesen Verschwörungstheorien, mit den Bomben, die da irgendwie im Gebäude waren. Sowas.
Ja, und das hat Kerosin nicht so heiß brennen kann.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass das Gebäude irgendwie 3 Tage vorher von irgendwelchen Reinigungskräften besucht wurde, die im Auftrag der Regierung das komplette Gebäude irgendwie mit Sprengstoff ausgestattet haben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, es gab Indizien und da hat man vielleicht nicht so bewusst irgendwie hingeschaut. Sowas kann ich mir schon vorstellen. Aber
was meinst du, man hat nicht so genau hingeschaut bei Indizien?
Na, dass es dann vielleicht zum Beispiel heißt, okay, Mohammed Atta hat irgendwie die letzten 6 Monate in Hamburg einen Flugkurs gemacht. Der hat Verbindungen zu Al-Qaida. Vielleicht sollten wir da mal irgendwie ein Auge drauf werfen. Der hat nämlich zwei Flugtickets für 9/11 und fliegt nach New York. Ja, passt schon. Lass ihn mal machen. Weil, wenn was passiert, können wir ja eventuell sagen, komm, rein in den Nahen Osten. Aber jetzt, weißt du,
jetzt geht's echt zu weit hier lang.
Nein, ich sage nicht, dass ich das glaube. Ich sage nur, ich fände es jetzt nicht weit hergeholt. Ich finde, das
doch,
ist jetzt
eigentlich schon für sehr weit hergeholt. Wer sollte als Geheimdienst da ein Interesse daran haben, zu wissen, hier werden tausende Menschen sterben, wir lassen das einfach mal geschehen. Also
jeden Tag werden Drohnen losgeschickt, die tausende von Menschen töten, Kollateralschaden, dann wird auch, also kriegt auch keiner.
Gott sei Dank nicht tausende Menschen jeden Tag, die sterben. Und
ja,
wenn,
schon.
Dann ist es ja schon so, dass nicht einfach nur random, also wenn wir jetzt von irgendwelchen, sag ich mal, zum Beispiel amerikanischen Geheimdiensten losgeschickt werden, also Drohnenkrieg hin und her kann man verschiedene Meinungen haben, aber grundsätzlich kann man schon mal davon ausgehen, dass nicht das Hauptziel ist, einfach random Menschen zu töten, sondern dass es darum geht, wenn Informationen vorliegen zu wer auch immer das ist, der da eine Zielperson ist, dass die möglichst gezielt ausgeschaltet werden. Und dass dabei leider auch und vielleicht auch leider zu häufig zu Unrecht irgendwie unschuldige Menschenleben mit umkommen, das in Kauf genommen wird, das kann man kritisieren, aber grundsätzlich ist das keine ist es nicht ein, oh, jetzt lassen wir mal wieder hier ein paar tausend Menschen töten. Das finde ich schon ein riesiger Unterschied.
Und du findest es wirklich komplett hanebüchen, dass 3000 Menschenleben in Kauf genommen würden dafür, dass man seine politischen Ziele, wie zum Beispiel wir gucken jetzt mal, dass wir irgendwie, keine Ahnung, in ein anderes Land gehen, um da an Ressourcen zu kommen oder sowas. Also,
um da ein bisschen Rambazamba
zu machen. Öl zu snacken oder sowas. Also nur auf dem Papier. Wie gesagt, es ist ja auch nicht so, als hätte ich jetzt da super Ahnung von. Deswegen, es ist auch nicht so, als würde ich diese, ich möchte nur kurz sagen, als wäre ich jetzt felsenfest davon überzeugt. Ich sage nur, es ist ganz blöd, wenn ich einen Film schreiben würde und dieser Film handelt davon, dass Person X an Ressource B möchte und deswegen manipuliert Person X irgendwie Dinge und nimmt dafür Menschenleben in Kauf, um dann eben an diese Ressource zu kommen. Da wird man doch sagen, ja, schluckig. Das ist ein klassischer...
Ja, weil das ist ein klassischer Hollywood-Film.
Ja, genau.
Aber die Welt ist halt kein Hollywood-Film. Deswegen, die Welt ist ja auch nicht wie bei Barbie.
Ach, okay, das kann natürlich... Das wurde mir schon oft nachgesagt, dass ich das Leben für einen Film halte. Das kann natürlich sein, dass ich das immer alles dann vielleicht doch... aber ich meine, bitte dich, wenn wieder irgendein YouTuber sagt, ich habe mich wirklich mein Leben lang... Also, der Mensch kann doch lügen. Der Mensch kann doch lügen und die Menschen schlucken Lügen ja auch. Wir haben eben gerade selber gesagt, man nimmt ja wahnsinnig viel auch inzwischen in Kauf. Also selbst wenn wir beide jetzt, keine Ahnung, zwei Sätze kurz davor sind, den Holocaust zu leugnen, weiß ich nicht, ob wir in zwei Wochen nicht trotzdem noch da wären, weißt du?
Ja, da hast du leider recht.
Genau.
Das glaube ich auch. Es wird viel einfach geschluckt und in unserer heutigen Welt und man kann irgendwas erzählen und es wird, auch wenn es komplett falsch ist, es wird immer genug Leute geben, die es trotzdem irgendwie glauben. Und das ist gerade auch das Gefährliche in der heutigen Zeit. Für mich nur alles, was jetzt diese ganzen Verschwörungstheorien angeht, ist einfach, die scheitern sofort immer an der Komplexität der Operation, die dafür erforderlich wäre, dass das niemals rauskommt. Das, weißt du, das ist ja nicht dann irgendwie so ein, das ist ja nicht, dass der Bush damals als Präsident dann irgendwie irgendwas rausbekommt von wegen, was in Hamburg passiert, in der Vorbereitung irgendwie eines Terroranschlags, sondern sagt, ach komm, lassen wir die mal machen, dann können wir hier mal ein bisschen Spaß haben in Afghanistan oder sonstiges. Es ist, aber da steht halt so viel mehr dahinter, dass ich mir das absolut nicht vorstellen kann. Und vor allem, es gibt immer eine viel leichtere Erklärung, warum auch der Krieg vielleicht dann kommt und vielleicht auch mit dem Krieg im Irak, wo dann irgendwie gesagt wird, es gibt da irgendwelche chemischen, biologischen Waffen, die irgendwie angeblich da waren, die am Ende dann irgendwie doch nicht da waren und so. Das ist nicht Teil einer großen Verschwörung, sondern es gab wirklich irgendwelche Hinweise in die Richtung, die sich als falsch herausgestellt haben, und dann gab es halt, aus verschiedenen Gründen wurde in die Richtung gepusht. Ne? Sei es darum, und wie traurig das auch ist, dass ein Krieg gut vielleicht für den Präsidenten ist, weil es dafür sorgt, dass die Beliebtheit vom Präsidenten in der Bevölkerung irgendwie höher gehen kann, weil wir sind zusammen im Krieg, wir erreichen was zusammen, so, solche Sachen. Oder auch die Waffenlobby, ne, eine riesige Industrie in den USA, dass die natürlich auch da lobbyieren und da in die Richtung halt Druck machen, und das ist nicht dann nur irgendwelche, wie jetzt irgendwie im Film, irgendwelche krassen Sachen, das ist einfach, die haben Geld und versuchen die Politiker dann zu überzeugen, dass es der Richtige wäre, in den Krieg zu gehen, und erzählen ihnen dies, das und jenes, und das ist, es sind einfach sozusagen viele einzelne Faktoren, die vielleicht alle nicht gut sind, die dann dazu führen, dass man zum Beispiel da in den Krieg zieht und das im Nachhinein alle bitter bereuen. Aber es ist keine große Verschwörungstheorie dahinter.
Nee, da bin ich dabei. Also die große Verschwörung nicht.
Leider, es wäre viel spannender, wenn es eine Verschwörung gäbe. Und wenn das irgendwann rauskommen würde und man darüber reden könnte. Das wäre viel, viel, weißt du, so alleine, was ist denn mit JFK damals passiert?
Auch scheiße. Gute Frage, passt mal auf. Da habe ich auch ein, zwei, zehn. Ich habe mich jetzt heute in dieser Podcast-Folge gnadenlos radikalisiert. Ich werde jetzt komplett anderer Ton, würde ich
sagen. Unsere Zuhörer werden bestimmt radikalisiert in dieser Folge.
Aber das will ich mal kurz sagen.
Wieso kommt da auch nichts raus so mit JFK? Was ist denn da los? Das ist jetzt so lange her.
Ja.
Kann man das nicht auch mal irgendwie, ne? Also auch mit, oder auch der Start des Ersten Weltkrieges so. Mit dem, Tod des, was war es, österreichische Thronnachfolger, welche genaue Rolle hatte das da, oder in der, das muss ich selbst erstmal gucken, das war vor meiner Zeit. Aber weißt du, das ist ja auch alles. Das ist ja auch so viele Sachen, wo du auch nicht weißt, warum das genau damals passiert ist.
Bei JFK weiß ich, hieß es ja damals, dass irgendwie 2000 Blumenkohl die Classified Akten irgendwie freigegeben wurde. Deswegen, ich weiß, dass Oliver Stone, Regisseur von JFK, von dem Film, also nicht von dem Attentat, dass der nochmal eine neue Dokumentation gemacht hat, die aber auch nicht so handfest gewesen sein soll. Du, wie du schon gesagt hast, du kriegst halt immer jemanden, der irgendwie sagt, so war's in Wahrheit. Aber die Quintessenz ist ja trotzdem, am Ende des Tages macht es irgendwie alles keinen Unterschied. Also, ja, von daher ist es irgendwie, vielleicht fühlt sich deswegen auch immer alles so an wie so eine Serie, das Leben, weißt du, wie so ein Film, wie so eine Serie, die man irgendwie schaut, weil nichts mehr wirklich irgendwie nachhaltige Konsequenzen hat. Ich meine, wir sitzen auf einem Hexenkessel, weißt du, die Welt wird, das weiß ich aus zuverlässigen Quellen, in wenigen Tagen schon explodieren und wir nehmen hier diesen Podcast auf, weißt du, und ja, ich habe mir übrigens ein SUV bestellt.
Ja, dann ist jetzt ja auch egal. Ja, ja, aber es ist auch mit den ganzen wie heißen sie nochmal, Querdenker, Impfskeptiker, yeah, die wo dann in den wildesten Auswüchsen dann irgendwie davon berichtet wurde, dass die Menschen alle per Chip kontrolliert werden und so weiter, wenn sie sich impfen lassen und sowieso irgendwie die Hälfte der Menschen dann irgendwie ausgelöscht wird in einem Jahr. Ja. Leben halt irgendwie doch noch die Leute, die geimpft worden sind.
Ja, aber da gibt es natürlich auch technische Probleme vielleicht, ne? Also vielleicht
aber weißt du, alleine durch solche Sachen, da werden die Menschen nicht so, oh, warte mal, ist ja gar nicht passiert. Vielleicht lag ich da falsch. Nein, die verstricken sich dann immer weiter rein. Das ist halt so das menschliche Ding. Du kannst dich so schwer, wenn du irgendwo eine Meinung hast, dir selber eingestehen, dass du das letzte Jahr über voll falsch lagst. Ne? Da müsstest du dich sozusagen selbst verleugnen und das als Mensch super schwer und dann macht man eher Double Down und geht noch tiefer da rein, noch tiefer
absolut
rein.
Absolut.
Und dann kann man noch weniger irgendwie das, was irgendwie andere Menschen denken, annehmen oder wenn Leute einem dann widersprechen, kann man das noch weniger annehmen und so radikalisieren sich die Leute dann da immer weiter.
Und deswegen und nur deswegen haben wir dieses Gespräch geführt, um an euer Herz zu appellieren, das ist wirklich und das ist ein Prozess, den man im Laufe des Lebens lernen muss. Es ist wirklich in vielen Fällen einfach unfassbar gut, ehrlich und vor allem auch hilfreich für das eigene Seelenheil, einfach mal einzugestehen, man selber lag vielleicht falsch, oder es einfach nochmal neu auf den Prüfstand zu stellen. Ich weiß nicht, ich gestehe mir auch gerne ein, falsch gelegen zu haben. Ich habe damit null Probleme, weil wie fantastisch ist denn das, auch mit einer neuen Ansicht oder sowas, vielleicht einfach nochmal die eigenen Ansichten zu überdenken und immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn wir das heute geschafft haben, dass ihr vielleicht einfach nochmal schaut, war das denn wirklich so mit 9/11? Junge! Mein Lieblingsmoment, was das übrigens angeht mit dem Verleugnen, ist immer noch eine Doku auf Netflix über die Flat Earthers. Und da gab es fantastische Doku, weil die haben so quasi so einen Flat Earther Influencer, so eine absolute Koryphäe innerhalb der Szene verfolgt. Habe ich die Story hier schon mal erzählt?
Ich glaube nicht.
Nee.
Sag nochmal.
Also halt Flat Earther Doku. Und da ist eben so ein Typ, der komplett quasi der Herr Tutorial der Flat Earther Szene, weißt du? Und
man merkt, du bist alt.
Man merkt, ich bin alt. Ja, der Julian Bam, wer ist denn heute? Der Montana Black, der Flat Earther. Und die verfolgen den eben und die Leute flippen aus den Conventions. Oh, da ist er wieder hier, der bla 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 bla. Und am Ende, worauf ich hinaus will, ist, machen sie ein Experiment, um eben zu beweisen, die Erde ist nicht flach, sondern eine Scheibe. Und stellen dafür so Pappmaché-Wände irgendwie auf und wollen mit so einem Laser quasi durch mehrere Löcher durchschießen, beziehungsweise so ein Licht da durchschießen, dass du auf der anderen Seite, wo das andere Team steht, dann siehst, aha, ich sehe das Licht. Und die sehen das Licht aber nicht. Und dann sagt eben der Kameramann irgendwie, oder der eine Initiator des Experiments, kannst du mal ein bisschen die Wand verschieben, so nach oben, weißt du? Und plötzlich ist das Licht halt zu sehen und die beweisen in ihrer eigenen, also in dieser Doku eben, dass die Erde eben eine Kugel ist, dass es eine Krümmung gibt. Und dann ist das letzte Wort auch so, oh. Und dann kommen halt die Credits irgendwie, weißt du? Und das ist so geil. Und worauf ich hinaus will, ist, dass
aber dann sieht man nicht mehr, ob wie Leute denn darauf reagiert haben.
Nein,
die werden auch dann irgendwas dagegen gefunden haben, warum das jetzt gerade so war.
Ja, klar. Na,
so
genau. Das haben sie im Nachgang. Und das meine ich nämlich gerade. Im Nachgang wurde dann eben, gab es neue Erklärungen, warum das so ist. Aber als Ausstieg aus der Doku fand ich das absolut fantastisch. Und ja, jetzt möchte ich mich auch gerne von diesem heiklen Thema entfernen. Und stattdessen in eigener Sache darauf aufmerksam machen, dass der erste Teil meiner in der letzten Folge angekündigten Minecraft-Orion-Doku jetzt online ist. Und zwar über meinen Patreon-Kanal, wo ihr mich sehr gerne unterstützen könnt, so wenn ihr den mögt. Die nächsten Teile werden in den nächsten Wochen folgen. Und pim, jetzt geht's weiter mit der Folge.
direkt reingesappt auf jeden Fall. Wann kommt es auf YouTube?
Auf YouTube kommt das vermutlich dann gegen Ende des Jahres, aber dann auch nicht in mehreren Teilen, sondern als ein vollständiges Video. Ich versuche gerade, ich plane gerade ein kleines Video-Comeback nach Rotkäppchen.
Und mit Minecraft Bad Wars?
Nee, aber
mit Dena zusammen?
Auf jeden Fall. Also ich freue mich schon auf Minecraft Mayday 3, das wird fett.
Ich bin gerade wirklich am Plan von meinem Gaming-PC hier. Mhm. Und früher hatte ich eigentlich, würde ich sagen, schon Ahnung halt und habe mich viel damit beschäftigt, auch mit der aktuellen Hardware. Jetzt weniger seit vielen Jahren. Und jetzt bin ich wieder am gucken, was denn so das Beste ist, was ich mir da zusammenstellen könnte. Und das ist echt so kompliziert und früher habe ich da voll durchgeblickt. Ich glaube nicht, dass es komplizierter geworden ist, aber allein die ganzen Zahlen von so einem Prozessor oder so, Intel 13700 KF und wie viele Cores der hat und wie viele dann irgendwie High-Performance-Cores sind, wie viele sind aber nur irgendwie High-Efficiency-Cores und was davon, ob der i9 oder i7 dann irgendwie, also höhere Zahl ist immer besser normal, aber für den Anwendungszweck dann auch, und dann musst du gucken, für Streaming, ich möchte auch Streamen dann wieder machen, was ist da besser, und dann möchte ich dann eine schöne Grafikkarte dafür haben, und sagen wir mal, es würde hinaus auf eine, wie heißt die, RTX 4090?
Ja. Yeah.
So, das, dann sagt man, okay, dann nehme ich die, dann gibt's auch wieder 10 Varianten davon, von, keine Ahnung, MSI, Asus, wie sie alle heißen, und dann weißt du auch nicht mehr, was dann das Beste ist. Ich blick nicht durch. Ich würde gerne das machen, aber ich blick einfach nicht durch und weiß nicht, was ich bestellen soll. Und dann sind es ja auch so 10 Millionen Sachen. Und ich habe schon überlegt, ob ich selber zusammenbaue, aber dann dachte ich, nachher mache ich was kaputt. Und habe mich noch nicht ganz getraut. Dann wollte ich das von jemandem zusammenbauen lassen, von diesem Service. Aber es kostet auch alles so unterschiedlich viel, aber es ist auch nie genau das Gleiche. Dann kann man auch die Preise nicht vergleichen. Ich finde es schwierig, Bergi.
Zahl. Es gab doch früher diesen einen YouTuber, was auch ein YouTuber, der für alle die PCs zusammengebaut hat. Einführer für Simon. Cookie? Kennst du den noch?
Ich erinnere mich, dass das bei Simon hat er immer Leute eingeladen,
genau.
Die 2 Tage bei ihm in einem YouTube-Haus gewohnt haben, die einfach nur da waren, damit sie ihm den PC zusammenbauen. Das war eigentlich so vor Finn Kliman hat er das eigentlich schon gemacht, einfach Arbeitskraft ausgenutzt, aber hat er immer den Monster-PC hat er da gehabt.
Ja.
Ich bin jetzt hier halt, ich muss auf Mallorca gucken, was man hier hinsenden lassen kann und so. Es gibt auch spanische Seiten, aber eine Sache, ich wollte das Gehäuse hier.
Ganz kurz zum Verständnis. Ich frage mich die ganze Zeit, warum hält denn dein jetziger PC das nicht aus? Oh, du hast ja gar keinen Gaming-PC. Du hast ja nur ein MacBook und iMac und so, aber du brauchst.
Ja, in Lübeck wollte ich schon sagen. In Köln habe ich einen Gaming-PC, aber ich möchte auch einen hier auf Mallorca haben.
Okay, aber selbst der wäre jetzt mal Zeit für ein Update, ja?
Der aus Köln, ist eine Ordnung noch. Da habe ich so irgendwann in der Pandemiezeit habe ich den.
Aber warum holst du den denn da nicht rüber und wechselst einfach nur die Grafikkarte aus?
Weil ich in Köln ja auch eine möchte.
Ach so, ja, das war Köln jetzt los langsam.
Nee, ich bin immer noch ein 50-50 Mensch.
Okay.
Halbe Zeit Mallorca, gerade im Sommer ist ja auch sehr schön. Aber ich will schon noch die Kölner Base auf absehbare Zeit behalten. Also ich kann mir vorstellen, irgendwann 100% nach Mallorca zu gehen, aber
nee, das kann noch ich verstehen.
Nicht. Das noch nicht sofort. Und da brauche ich auch einen zweiten PC hier.
Überzeugt.
Wenn ich da mal wirklich das Projekt angehen will, mal wieder irgendwie halbwegs regelmäßig zu streamen. Und das Gute ist, ich kann das alles so, da kann ich mir auch rechtfertigen, dass ich so einen super krassen PC brauche, ne, das sind total übertriebene Specs, die ich gerade schon genannt habe. Aber wenn ich sage, ja, ich will auch streamen und so, dann macht das auch irgendwo Sinn. Und wenn ich am Ende dann doch nur Fortnite auf höchsten Grafik einstelle mit Raytracing auf 4K mit 240 Hertz spiele, dann ist auch in Ordnung.
Spielst du Fortnite?
Nein, Fortnite spiele ich nicht. Okay. Aber ich spiele fast nichts. Mein Bruder war jetzt ja gerade hier und der hat früher viel gezockt, dann hat er jetzt längere Zeit nicht mehr wohl gezockt und jetzt hat er wohl wieder ein bisschen angefangen mit Valorant.
Mhm.
Und habe ich auch noch fast, ich habe es bestimmt irgendwann mal gezockt, aber nie aktiv. Und das wäre halt auch lustig, wenn man das mal zusammen zocken könnte. Also, und das ist ja auch kein Game, wo du jetzt so krasse Specs brauchst irgendwie, um das zu zocken. Ja. Also, aber ich hätte einfach Bock, mal wieder ein gutes PC-Setup zu haben. Und für Simracing einfach, ne? Simracing ist auch, kannst du gar nicht genug haben an Grafikleistung.
Ja, Ja. Ja, aber dann würde ich im Zweifel echt das Geld mir in die Hand nehmen und dann einfach das zusammenbauen lassen. Du kannst ja auch gucken, wo du es bestellst. Also gibt ja auch seriöse Anbieter, da kannst du dir das ja direkt zusammenbauen lassen, lässt dir das rüberfliegen. Das ist halt das einzige Problem, ne? Ein PC komplett per Spedition rüberschicken zu lassen, weil dann hätte ich Panik, dass mir das
irgendwie. Das habe ich aber früher auch schon gemacht. Aber der Anbieter, mit dem ich, wo ich meinen letzten gekauft habe, mit denen habe ich schon per Mail gefragt, auf der Website steht, machen nur Deutschland. Ich habe per Mail gefragt, nein, die machen wirklich nur Deutschland, die schicken nicht nach Spanien. Aber ich habe schon andere Anbieter jetzt gefunden, die nach Spanien senden. Also es geht, glaube ich, schon. Die machen ja auch dann immer diesen geilen Schaum dann da rein. Weißt du, da kommt so ein PC-Gehäuse ein und innen drin ist, weißt du, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, kommt so eine Tüte rein mit irgendeinem Material und dann wird es irgendwie erhitzt oder mit Luft oder ich weiß nicht was und dann dehnt sich dieser ganze Stoff so perfekt in jede Lücke aus und dann ist er so irgendwie transportmäßig dann ganz gut abgedeckt, weil nichts sehr schlimmer, als wenn du so 5000 Euro für einen PC ausgibst und das dann hier
das
ankommt,
ärgerlich. Ja.
Irgendwie aus Deutschland versehen hier ankommt und der PC geht nicht an. Deswegen überlege ich auch selber zusammenzubauen, aber ich weiß nicht, nachher geht er dann auch nicht an.
Oder du lässt ihn in Deutschland zusammenbauen und dann macht Onkel Birgi mal einen kleinen Roadtrip mit der Karre und
fährt dann kommt er besser an?
Ja,
natürlich. Ich hab gesehen, wie du fährst bei der Hotrod-Tour.
Ja, genau. Ich werd mir den schön hinten auf dem Hotrod draufschneiden und dann mache ich eine kleine Hotrod-Tour zu dir auf die Finker.
Du kannst auch machen, ne? Also man kann ja auch, ich habe ja auch Sachen hier, Umzug und so gemacht, klar, kann man sich auch schicken lassen, aber PC ist halt, denke ich mir, fast das Beste, ist von dem Shop zu schicken zu lassen, die eh verschicken, weil im Endeffekt auch, ob die den nach Spanien oder nach Frankreich schicken, macht für die ja auch keinen Unterschied. Mhm. So, der muss trotzdem voll sicher verpackt sein. Mhm. Also, ja, und dann hätte ich gerne einen PC hier und ein geiles Sim-Racing-Setup, das muss ich mir auch noch zusammenstellen. Ich habe übrigens jetzt mein Switch-Setup endlich aufgebaut. Also ich hatte nicht mehr das Original-Netzteil und dann habe ich erst gemerkt, du brauchst ein besonderes Netzteil. Ich habe so 4 USB-C-Netzteile durchprobiert, bis dann ein
Nintendo Switch
funktioniert hat, ja, damit das mit dem Dock geht. Und dann haben wir hier mit 4 Controllern schön Mario Party gespielt, Mario Kart. Das war richtig lustig. Also das habe ich auch wieder, also da haben wir die Couch, diese neue riesige Couch, die wir haben, haben wir jetzt auch richtig gut mal genutzt mit vielen Gästen. War richtig cool. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viele Gäste bei mir zu Hause gehabt.
Vor allem auch die Familie.
Vom Elternhaus, aber
das ist doch voll, man fühlt sich doch voll erwachsen, so man bringt die Familie zusammen. Stell dir vor, es wäre Weihnachten und du schneidest so den Truthahn an. Ich lebe irgendwie komplett in Film, merkst du das? Noch nie im Leben wurde, glaube ich, irgendwie ein Truthahn angeschnitten an meinen Weihnachten.
Außer im Film.
Außer im Film, ja. Ja.
Aber aber genau das, was du beschreibst, dieses Feeling hatte ich, was ich noch nie vorher hatte, weil ich habe immer nur in relativ kleinen Wohnungen eigentlich gewohnt. Und da hat man auch mal natürlich kurz mal irgendwie Familie zu Besuch gehabt, aber jetzt hatte ich wirklich zum Übernachten mehrere Leute da, dann kamen noch mehr Leute, weil von meiner kleinen Schwester, die es ja auch ihr Abi gemacht hat, die war mit der Familie von ihrem Freund, waren die auch woanders hier auf Mallorca und dann haben die uns für einen Tag besucht und dann waren wir halt mit noch mehr Leuten hier und wirklich das Haus war voll. Und das war aber richtig cool. Richten wir so mit allen zusammen, um das mal selber, also Shani und ich hier so Gastgeber sein konnten und man sieht, es geht allen gut und es wird alles genutzt und auch dabei zu merken, oh, ich bin auch gar nicht so gestresst eigentlich dabei. Ne, natürlich zwischendurch ist man vielleicht auch mal ein bisschen gestresst und vorbereiten und irgendwas machen und gucken, dass es allen gut geht, aber grundsätzlich kann man es auch selber genießen, was ich ja gar nicht wusste, ob das mir liegt, ob das was ist, was ich überhaupt gerne mache. Und jetzt zu merken, ich bin gerne eigentlich Gastgeber, zumindest für die Leute, die bis jetzt da waren. Und ich habe das gerne, dass Leute hier sind. Und um auch so ein bisschen das eigene Glück, was man hier hat mit dem Haus, auch teilen zu können. Und da denke ich auch mal zurück an Paul Ripke, der mir das mal auch mal so gesagt hat. Der einfach sehr viel davon, dass es ihm, ja, der davon zehrt, oder es einfach sehr, sehr gerne macht, dass er das Glück, was er hat, teilt. Also auch zum Beispiel mit seinem Haus, was er in Kalifornien hat, wo er mit seiner Familie lebt, wo ich damals mit Tim, mit meinem anderen ehemaligen Kameramann, sind wir einfach da, haben wir da nochmal 3 Tage, 4 Tage Urlaub gemacht bei ihm und er war gar nicht da, weil er wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt da sein, aber dann ist er doch aus irgendwelchen Arbeitsgründen oder so, oder Visumsgründen waren es, glaube ich, sogar, musste er in Deutschland bleiben und dann so, ach, wir können einfach so das Haus haben und dann sind wir da bei ihm alleine gewesen. Und er auch so, ja, nimmt auf jeden Fall, benutzt auf jeden Fall hier meine elektrischen Bikes, die stehen in der Garage da, Stand-Up-Paddleboard ist da hinten, ey, und wehe, ihr benutzt das Eisbad nicht, das müsst ihr auf jeden Fall machen, das ist in der zweiten Etage außen geil. Darum und Whirlpool unten sowieso. Und das einfach, ja, finde ich einfach geil, dass man so ein Glück, was man irgendwie selber hat, wo ich unendlich dankbar für bin, dass ich all das hier so habe und überhaupt auch zum Beispiel mir überlegen kann, so einen ultra geilen Gamer-PC einfach zusammenzustellen und mir eigentlich nicht bestellen zu können, ohne Probleme. Das ist halt, das ist der Hammer und so ein Haus hier noch mehr, vor allem, aber wenn man es teilen kann. Ja, und das war deswegen sehr schön jetzt die vergangenen Tage, dass ich das jetzt hier so erlebt habe mit meiner Familie. Und ich sag mal so, der Kalender wird langsam voll mit Leuten, die uns besuchen. Oder ja, wir haben jetzt auch von Shannys Familie, ich habe viele Geschwister, meine anderen Geschwister kommen jetzt auch noch zu Besuch. Das wird
Und irgendwelche ja. YouTuber noch, die sich angekündigt haben?
Ich bin erstmal mit Familie, glaube ich, jetzt voll. Aber wer noch kommt? Mit Kev muss ich auch noch. Mit Kev habe ich geschrieben, aber wir haben immer noch nichts irgendwie jetzt festgemacht.
Wie
ich
geht's Kev?
Ich weiß es nicht. Ich habe seine Nummer nicht.
Ah, okay.
Ich habe nur sein Instagram, wo er mir geschrieben hat und danach wieder verschwunden ist.
Ja, das heißt,
ich glaube, er benutzt sein Instagram mal gerade nicht mehr. Also
wer der Mann ist ja auch jetzt
privat kennt, sagt ihm bitte Bescheid. Privativ. Er muss mir auf Instagram antworten.
Ja. Ja, bitte, alle mal jetzt Kev anschreiben, dass er da Bescheid weiß. Was mich noch wahnsinnig interessiert, Felix, wie war es denn eigentlich auf dieser Marcel Remus Party? Da hast du noch gar nicht drüber erzählt. Ich habe gesehen, dass Shani irgendwie Bilder gemacht hat mit Bruce Danell.
Und Bruce Danell.
Und das heißt ja, dass eigentlich auch, wir haben das Triple langsam voll, Heidi Klum wieder nicht weit gewesen sein kann, oder?
Nein, die haben wir noch nicht getroffen.
Nein.
Die war nicht da. Ah, ich bin wirklich, für mich sind diese ganzen Partys sind einfach nichts. Das ist nicht meine Welt. So, dass diese, eigentlich, weißt du, so sehen und gesehen werden und über einen roten Teppich irgendwie gehen, weiß ich nicht. Nee, ich fand's gar nicht so nice. Es war also super coole Location und auch coole Gäste, bestimmt, die da waren, aber ich gehe dann halt, also ihr müsst euch vorstellen, Marcel Remus ist der Makler hier auf Mallorca, mit dem habe ich ja auch schon mal
gedreht. Makler.
Der Makler, ja, ist wirklich der Makler, zumindest wenn ihr irgendwie im absoluten Luxussegment irgendwie Häuser sucht und damit meine ich nicht
mal das Haus. Was ja der Großteil unserer ZuhörerInnen.
Ja. Damit meine ich nicht das Haus, was ich hier habe, so, das ist natürlich auch schon super besonders, aber es geht nochmal viel krasser und in dem Bereich ist dann das, was er normalerweise macht. Und dadurch kennt er auch einfach halt super viele bekannte, berühmte Leute und Leute, die einfach sehr viel Asche haben, so dass sie nicht wissen, wohin und dann irgendwie für 20 Millionen Haus auf Mallorca kaufen, wo sie vielleicht dann einmal im Jahr sind. Aber dadurch bildet sich ja, glaube ich, ein sehr illustrer Kreis an Leuten, mit denen er verkehrt. Und die lädt er dann einmal im Jahr zu seiner Remus Lifestyle Night ein und bucht da immer eine besondere Location. Jetzt war es so ein Penthouse mit Blick über die Bucht und von Palma und auf Palma und auf die Berge und Sonnenuntergang.
Ach, das war gar nicht seins. Also sein festes Haus oder so.
Der hatte da 300, 400 Gäste oder so. Das war eine Riesenparty. Also, ach so, okay. Wenn das in seine eigenen, der hat eigene Häuser, aber ich glaube, dass die hätten nicht dafür ausgereicht für so viele Leute. Ja, und es ist dann, dann hat er irgendwie Hollywood-Schauspieler da oder jemanden wie Bruce Danell und dann
Hollywood-Schauspieler oder Bruce Danell. Aber ganz kurz, nur damit wir es einordnen können, kannst du ein bisschen Name-Dropping, also wer war denn die berühmteste Person, die du kennst oder erkannt hast oder von der du gehört hast?
Frank Thelen war da. Also weiß ich, ob der jetzt bekannter ist als jetzt hier. Bekannter waren bestimmt diese Hollywood-Schauspieler, aber die weiß ich immer allein vom Namen her schon nicht, weil ich aber irgendwie eine sehr bekannte Hollywood-Schauspielerin.
Okay.
Shani war
hell auf begeistert.
Nee, keine Ahnung, war irgendein anderer Name. Okay. Aber
Shani war begeistert, okay.
Krass. Ja. Aber ich war so, ich kam halt da rein und hab mir schön einen Cocktail geholt und dann steht auf einmal da direkt nebendran steht dann Frank Thelen. Das ist irgendwie schon so ein, ich glaube, ich habe den auch schon mal irgendwo auf einem Event oder Flughafen oder irgendwas gesehen. Ah ja, Flughafen. Früher immer, als ich die ganze Zeit für, ich glaube, das war noch richtig lang her, als ich für, was war es für Coke TV damals und immer Köln, Berlin, dann stand er da auch manchmal beim Boarding da rum. Aber das sind irgendwie so weirde Momente, wenn das so Leute sind, die du nur so aus dem Fernsehen oder aus den Nachrichten kennst und die ja auch dann, sag ich mal, ein bisschen zweifelhaft beäugt werden, auch medial. Und auf einmal steht er da so neben dir auf einer Party.
Aber wie steht er da? Also, umringt von interessierten Menschen, die seinen Geschichten lachend lauschen? Oder ist das dann so ein bisschen unbeholfen, so ein Bein angeknickt, cool an die Bar gelehnt?
Das bin ich!
Wartend auf den Gin Tonic irgendwie? Also wie stand er da? Das bist du.
Oh Gott, ich bin dann immer richtig, ich kann da gar nicht genau hingucken, weißt du, ich sehe das so aus dem Augenwinkel, du musst sofort weggucken und denke mir, oh Gott, ich will es bloß nicht da hinstarren oder so, weil ich finde es für mich selber immer so unangenehm auf solchen Veranstaltungen, dass Leute mich ja erkennen könnten und mich irgendwie beobachten und gucken, wie ich mich verhalte oder so. Ich glaube, das ist ganz menschlich, dass man immer viel zu viel darüber nachdenkt, wie sehr man gerade wahrgenommen wird oder was andere über einen denken im Allgemeinen. Und eigentlich die meisten Menschen haben wirklich achten vor allem auf sich selbst und auf ihre eigenen Probleme und dann irgendwo mal ganz am Rand auf irgendwo, ob da jemand einen Fleck auf seinem T-Shirt hat oder irgendwas.
Es sei denn, du bist, habe ich gelernt, Leonardo DiCaprio, weil da ist mein Algorithmus inzwischen voll, dass der auf, egal wo der in der Öffentlichkeit ist, immer gefilmt wird, aber auch nicht so subtil irgendwie aus der Hüfte heraus, so versteckt zwischen zwei Gläsern irgendwie am Restauranttisch, sondern wirklich hochgehalten und reingeschaut. Und dann vaped er da mit seiner tief ins Gesicht runtergeschobenen Mütze, vaped er da irgendwie seine E-Zigarette, nebendran irgendwie Tobey Maguire, hier Spider-Man-Darsteller, der allgemein immer, der hat wirklich so diesen typisch, das ist großartig, schaut euch mal Tobey Maguire ins Zusammenspiel gefilmt von außenstehenden Leuten an. Der hat immer so einen typischen paranoiden Todesblick, der, wo die Augen richtig aufgerissen sind, du siehst fast nur das Weiße in den Augen und der immer so irgendwie guckt und dann erblickt er nämlich wieder irgendwie einen beknackten Fan, der ihn irgendwie filmt und dann geht immer der Blick so runter und dann wird so zu Leonardo DiCaprio getuschelt irgendwie, der guckt dann auch und das sind großartige Aufnahmen, auf die ich aber natürlich als Menschenfreund gerne verzichten wollen will. Lass bitte diese AAA-Promis in Ruhe. Und zum Glück auch Frank Thelen hast du in Ruhe gelassen.
Ja. Ja, aber es ist einfach für mich, weil ich das eben selber kenne, dass und ich mich dann beobachtet fühle, oder es kommen ja auch dann Leute zu mir auch auf der Party, die dann irgendwie ein Foto machen wollen. Das ist ja auch alles voll in Ordnung und dann freue ich mich auch, wenn die Leute sich freuen darüber, dass sie kurz mit einem sprechen können und ein Foto machen. Aber dadurch kann ich mich nie so richtig fallen lassen oder so wohlfühlen auf einer Party, weil ich immer das Gefühl habe, irgendjemand beobachtet mich
gerade. Jetzt auf der Party war das so?
Jetzt auch, ja.
Okay, aber was sind das denn dann für Leute, die das da auf dich zukommen?
Also die allermeisten waren voll alt erstmal natürlich, aber gab auch jüngere Leute. Es war einfach halt so, weißt du, eine Mallorca-Society.
Nee, ich meine aber die Leute, die dich nach einem Foto gefragt haben.
Weiß ich, das war ja so Dresscode, das heißt, die waren alle in so einem sommerlichen Anzug da.
Und okay, aber so jüngere Leute, sind das
im roten Kleid.
Millionärskinder so. Oder die früher die Videos geschaut haben oder
kommt in die Gruppe.
Ja, kommt in die Gruppe, genau. Ja, so welche Leute könnte ich mir jetzt ein bisschen vorstellen, die halt früher dich geschaut haben und irgendwie die Söhne und Töchter von, keine Ahnung, S. Oliver sind und dann da ankommen und sagen, oh, guck mal, das ist doch der Felix und dann da hingehen, weißt du? So, das ist
ja, also ich glaube aus verschiedensten Bereichen. Es sind dann, sind es Leute, die einen kennen, Leute, die einen in der Kindheit irgendwie Minecraft Let's Plays geguckt haben oder auch Leute, die jetzt Vlogs gucken oder auch einen Podcast hier vielleicht hören. Also es ist echt, würde ich mal sagen, ist bei dir bestimmt, außer es ist sehr unterschiedlich, eigentlich das Klientel ist, was uns irgendwie zuhört oder zuschaut.
Ja, aber jetzt wird es ja interessant, weil wir auf einer Millionärsparty angeht auch. Wir sind ja auf einer Millionärsparty und das ist natürlich ein völlig neuer Gedanke, der sich mir erschließt, dass wir natürlich auch ZuhörerInnen haben, die Millionenvermögen haben und da werde ich natürlich
mit Sicherheit, rein statistisch werden hier auch gerade Leute zuhören, die in einer 20 Millionen Euro Villa auf Mallorca sitzen.
Ja, oder Moment,
wie die das so ein Nebenbei-Ding ist.
Voll, dann doch, also dann muss ich doch mal ganz kurz die Tür öffnen dafür, dass Onkel Birgi mal eingeladen wird hier, dass Onkel Birgi mal schön eingeflogen wird. Also wenn ihr irgendwie eine schöne Villa habt, keine Ahnung, L.A., Beverly Hills oder so, und mal ein bisschen Bespaßung braucht von Onkel Birgi.
Tu mal nicht so, ob du nicht andauernd so eingeladen wirst.
Nee, das doch nicht. Aber ich erkenne hier gerade vielleicht ein neues Geschäftskonzept. Einfach, weißt du, so ein bisschen so der Clown.
Aber das ist, es gibt selbst auf solchen Partys, wo man es vielleicht nicht so erwarten würde, sind auch dann Leute, die einen irgendwie erkennen und deren dann ansprechen. Die waren auch alle, die mich angesprochen haben, war noch echt nett. Aber es ist einfach trotzdem, ist es nicht meine Lieblingsbeschäftigung, auf so eine Party zu gehen, sondern es war echt in Shani zuliebe, weil die das halt ganz gerne mag.
Okay.
Und die mag dann auch, wenn da Bruce Daniel steht, kurz zu dem hingehen und sagen, hey, kann ich ein Foto machen? Und dann ist er auch super nett und macht kurz ein Foto und dann war es wieder. Und ich denke mir, was ist daran jetzt so cool, da kurz ein Foto gemacht zu haben? Ich verstehe es, dass man mit Leuten Fotos macht, ne? Wäre auch komisch, wenn nicht, wenn ich ja irgendwie sehr häufig Teil von solchen Interaktionen bin. Aber für mich ist es eher so ein Ding, okay, man sieht irgendwie zufällig jemanden und dann ist es vielleicht cool oder man ist auf einem Event oder wieder Gamescom oder irgendwas. Ist auch cool, mal ein Foto nebenbei zu machen. Aber oder sagen wir mal, man ist bei einem Live-Podcast in Köln und bei seinen beiden zwei Lieblingspodcastern und fragt danach nach einem Foto. So verstehe ich voll. Aber ich verstehe es nicht, wenn das sozusagen die Hauptattraktion des Abends ist, dass man ein Foto mit jemandem macht, mit dem man dann vor allem in dem Fall wirklich eigentlich fast gar nicht redet, sondern einfach nur schnell Foto und weitergeht.
Ja, genau. Aber es ist
null nachvollziehen.
Es ist ja einzig und allein, glaube ich, würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, um es eben anderen Leuten zeigen zu können und zu sagen, guck mal, wen ich getroffen habe. Weil, man muss sich ja nur selber mal die Frage stellen, würde Shani auch ein Foto mit Bruce Darnell machen, würde ich ein Foto mit Mark Hamill machen, wenn ich das danach nie jemandem zeigen dürfte? Wenn man sich diese Frage stellt, ich darf es
wenn
danach nie
wenn du voll Fan von der Person bist,
bei nur Shani, ich darf es mir selber
bei
Shani anschauen.
Und Bruce Darnell ist, aber wenn ich zum Beispiel irgendwie jemanden voll cool finden würde, würde ich auch ein Foto machen, ohne das zu teilen. Ich weiß, ich habe selten mit jemandem ein Foto gemacht, den ich richtig cool fand, aber in meiner, als ich zum ersten Mal in Los Angeles war, in meiner YouTube-Zeit und dann durften wir damals zur E3, ne, zur Gamescom in Amerika praktisch. Und da war C-Nenners. Das war mein Favorite Let's Player damals. Es dürfte 2014 gewesen sein oder 2013 sogar, 2013 oder 14. Es war auf jeden Fall für mich zum ersten Mal in Los Angeles und USA, so alles voll cool. Und dann läuft da mitten auf der Straße, auf der anderen Straßenseite sogar, Downtown war das, nicht weit weg vom Staples Center und so, wo diese Messe noch dahinter war, vom Messegelände, aber so Richtung Downtown reingelaufen, ich weiß es immer noch, läuft auf einmal C-Nanners rum. Den kennt ihr wahrscheinlich alle nicht mehr, der war damals ein großer Let's Player, aber der hat schon lange nicht mehr und zumindest nicht lange nicht mehr groß. Und der hat immer so ganz kurze Let's Plays gemacht, nur so ein paar Minuten und eng zusammengeschnitten. Und das war was Besonderes zu der damaligen Zeit. Und ich fand ihn einfach cool und lustig. Und ich habe zwar nie solche Videos gemacht wie er, so kurz und zusammengeschnitten, aber trotzdem war so ein bisschen eine Art Vorbild im Sinne von, ey, der macht das cool so und das gucke ich mir gerne an. Und das war mit der erste YouTuber, mit dem ich selber ein Foto gemacht habe und wo ich dann, glaube ich, sogar die Straßenseite gewechselt habe und ihn angesprochen habe nach dem Foto. Und ich glaube, das Foto hätte ich auch gemacht, hätte ich es nicht gepostet. Da bin ich mir schon sicher. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass
aber
man mit besonderen Persönlichkeiten ein Foto macht, ohne das zu teilen. Ich glaube nicht, dass immer nur ist, oh, das ist nur, um irgendwie damit zu protzen oder zu
hängt es bei dir an der Wand?
Eigenen Social Media. Hängt es bei mir an der Wand? Hing mal. Ich habe auf jeden Fall das Foto mal gemacht. Ich musste irgendwann immer, wenn ich die Wohnung gewechselt habe, Sachen abhängen, weil mich nicht mehr so viel angepasst hat, wenn jedes Jahr neue Fotos rankommen. Aber ich habe das auf jeden Fall
Okay, aber es zählt für mich dann damit mit rein auch. Wenn du es aufhängst, andere Leute sehen
Gott,
es.
Oh Gott, ich darf natürlich selber aufhängen.
Nein, als ob du dann, du hängst, man hängt doch diese Bilder nicht, also man will doch auch dann irgendwie, dass das irgendwie andere Leute das sehen. Also ich hänge doch jetzt nicht einfach nur ein Bild, klar, vielleicht am Schreibtisch.
Ich hänge doch nicht, ich habe auch ganz viele Familienfotos an der Wand, die hänge ich doch nicht dahin, weil ich will, dass das jemand anderes sieht. Das hänge ich für mich auf.
Du hast die 2000 Bilder bei dir in der Kölner Wohnung nicht aufgehangen, weil das auch vielleicht irgendwie cool ist, wenn Leute dann durch die Memory Lane von der Laden laufen.
Ich habe die in erster Linie auf jeden Fall dafür hängen, dass ich jeden Tag daran erinnert werde, an irgendein vergangenes Erlebnis in meinem Leben. Deswegen habe ich überall Fotos in meiner Kölner Wohnung und hier werden die auch noch kommen ins Treppenhaus, dass man daran vorbeiläuft und jeden Tag guckt man random auf irgendein anderes Foto und irgendwie kommt die Erinnerung wieder an den Tag und an den Moment.
Könntest du
das finde ich super schön und das hat nichts damit zu tun, dass es dass andere Leute auch sehen. Also ich würde das habe mit Sicherheit das nicht aufgehangen, damit es andere Leute sehen. Vor allem nicht bei C-Nenners, den sowieso wahrscheinlich von irgendwie, wenn jemand bei mir zu Besuch ist, 99% der Leute nicht kennen werden.
Ja, hast mich überzeugt. Felix, eine letzte Frage habe ich noch an dich.
Ich habe die Diskussion gewonnen, schnell Folge beenden.
Das ist doch quasi, weißt du, der schöne Abschluss dieser Folge. Vorhin noch drüber gesprochen, sich einfach auch mal überzeugen lassen und merken, okay, vielleicht ist meine eigene These, an die ich 34 Jahre meines Lebens geglaubt habe, vielleicht hält die nicht stand. Und du hast mich überzeugt, du hast mich ein Stück weit geheilt heute. Ich habe noch eine Bitte an dich, Felix. Ja. Ich war ja der erste Gast in der Finca und im Gästezimmer.
Ja.
Und wenn ich dir ein Gemälde von mir schicken würde, würdest du es dann über das Bett hängen von mir? Und
du
das
hängst
Zimmer,
im Badezimmer mit deinem verbrannten Oberkörper
so
als
genau.
Warnung und daneben ist die Sonnencreme.
Genau, und da möchte ich aber, dass das quasi auch das Gästezimmer Casa del Bergmann oder sowas heißt, weißt du, dass die Leute
Casa
wissen.
Casa heißt Haus.
Ja, aber ist ja auch ein kleines Mini-Haus quasi. Hast du noch nicht in den Schrank geguckt, was ich da hinterlassen habe? Ja, oder was heißt denn Raum? Raum. Das sind die Details, da kümmern sich dann andere Leute drüber.
Sal de la Bergmann.
Ja, aber so ein schönes Gemälde von mir, dann würdest du das machen, in der Theorie, wenn ich dir so ein Bild schicken würde.
Auf das Bild.
10x5 Meter.
Das passt nicht rein, leider, ins Gästezimmer.
Ach so. Ja.
Stell dir mal vor, so ein 10x5 Meter Bild, so an die ganze Außenfassade einfach ran.
Da soll ich die Maler zurückrufen.
Kannst du bei dir, kannst du bei dir von der Terrasse oben, kannst du es einmal runterhängen lassen bis zur Straße.
Ja, ja, vielleicht.
Kannst du vom Dom runterhängen lassen, weißt du?
Ah, oh, so ein schön.
So andere politische Aktivisten lassen irgendwas runterhängen, du einfach ein Selbstporträt.
Ja. Perfekt. Ja.
Und darunter noch subscribe to my Patreon, oder?
Genau, patreon.com/Herr Bergmann. Leute, fantastische Woche für euch. Felix, vielen, vielen Dank für diese illustre und vielleicht sogar fast polarisierende Folge. Ich bin sehr gespannt über die zahlreichen Verschwörungstheorien unserer ZuhörerInnen. Und
schickt uns mal Verschwörungstheorien per Instagram-Nachricht mit ein bisschen Details aber dazu, dann können wir darüber mal in einen
der Kommentare mit Fakten, mit Beweisen. Ich hätte gern, vielleicht habt ihr ja irgendwie mal im Schwarzwald, wenn ihr da lebt oder sowas, einfach mal ein UFO gefilmt oder ein Alien, einfach mal ein Selfie mit einem Alien gemacht, sowas. Und nicht in mit eurem alten Nokia 7550, sondern schon auch mit einem guten, mit mindestens einem iPhone 3, dass es auch nicht so verpixelt ist bei Lowlight und sowas. Das wäre ganz nice. So, okay.
Ja, damit vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp, 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 stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafia-Fälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating Game Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!